Also liebe Gemeinde, ich muss Ihnen gestehen, wenn ich in der Hofacker Gemeinde das Wort auslegen darf, da bin ich besonders immer aufgeregt, wenn so Hilfs- und Wanderprediger eingeflogen werden aus dem Land, wobei sie hier einen Sumpfboden guter theologischer und geistlicher Nahrung haben. Jetzt war ich so aufgeregt, habe mein Manuskript nicht mehr gesehen, obwohl es drin lag. Sie sehen, was einem alles passieren kann. Vielleicht geht's Ihnen auch mal so. Und dann sind Sie getröstet, der Erwin Damson ist auch immer aufgeregt vor der Predigt. Also, ich überlege mir auch immer, wenn ich zu Ihnen komme, komme ich mir vor wie die arme Landmaus, die zur reichen Stadtmaus geht. Was soll ich Ihnen noch Neues bringen? Aber ich dachte mir, da kann man auch einmal über das reden, was man immer gern mal wollte. Jetzt haben manche Prediger, die haben so das Lieblingsthema, die Sünde. Also Sie kennen doch den, kommt der Junge heim und der Vater fragt, über was hat der Pfarrer gepredigt? Und der sagt, über Sünd. Die landläufige Meinung, ich möchte mit Ihnen heute Morgen über die Freude reden. Über die Freude, wie sie in einem alten geistlichen Volkslied zum Ausdruck kam. Sehen Sie, wir leben in einer Zeit der Ausverkauf der Lieder. Vieles kommt und geht und manche bestehen nur aus drei Zeilen oder zwei Sätzen oder einer Silbe nur. Sie gehen und kommen. Aber dieses Lied von Paul Gerhardt, geh aus mein Herz und suche Freud, es ist gelebt und geglaubt. Er ist damit durchgegangen durch dieses Lied mit seinem Leben. Und wenn Sie das nun einmal zur Hand nehmen möchten und ein bisschen mitverfolgen, dieses Lied 503, dann werden Sie feststellen, in den ersten 8 Versen, da werden die Gottesgaben der Natur besungen. Dieser herrliche Garten Gottes, wie ich das draußen noch in unserem schönen Flacht erlebe, wie aber dann in den nächsten Versen die Gnadengaben der Erlösung, der Neuschöpfung Gottes eigentlich das Übergewicht bekommen. Man könnte über die ersten 8 Verse sitzen, alles vergeht. So schön das ist, diese herrliche Natur mit ihren Blumen, alles vergeht. Und über die nächsten Verse, Gott aber steht. Gott aber bleibt, weil er der Ewige und Endliche und Große ist. Vers 1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit. Wenn ich habe meiner Frau viel zu danken, wenn wir mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, dann denke ich immer ans Geschäft. Ob das Hofacker ist oder Leo, ich brüte meist vor mich hin. Und sie sieht die Blumen, schau mal, wie herrlich. Habe ich hier zu verdanken. Und mit solch geöffneten Augen geht der Paul Gerhardt durch die Gegend, durch die Natur. Vor 2 Jahren war ich einmal auf einer Nordkapfahrt. Die Norweger sind ja jetzt beständig auf, die gehen gar kaum ins Bett. Und wenn dann die Mitternachtssonne vorbei ist, dann müssen die erst mal ausschlafen, 2 Monate, da ist es immer dunkel. Ich stelle mir das so schrecklich vor in diesen Nordländern, wo es einfach nicht mehr richtig hell wird in der meisten Zeit des Jahres. Aber wir sollen heute Morgen mit Paul Gerhardt vielleicht auch die dunkle Kammer unseres Herzens verlassen. Wir bringen ja so vieles mit von der Woche, was uns beschwert. Und wissen Sie, ich stehe auch nicht auf mit einem Freudenlied. Ich bin meistens auch zerdrückt und zerknirscht am Morgen. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Freude bekommt man nicht immer geschenkt. Aber dass Sie das neu sehen an dieser Schöpfung Gottes, dass das kein Zufall ist und sich neu darüber freuen an dieser wunderbaren Ordnung. Und so möchten wir uns in diesen Sommertag hineinstellen als Gottes herrliches Geschenk. Und man kann hier etwas spüren, was er dichtet von diesem ersten Schöpfungstag, wo der Herr sagt, und es war sehr gut. Es war sehr gut. Dann der 2. Vers. Die Bäume stehen voller Laub das Erdreich legt seinen Laub. Die Bäume, wie sie ihre Wurzeln hinunterstrecken, weit in die Tiefe des Bodens hinein und dort ihren Lebenssaft herausholen. Wissen Sie, so ist das mit unserem Leben. Wer seine Lebenswurzeln im Wort Gottes, in Jesus Christus gegründet hat, der ist, so wie das im Psalm 1 heißt, wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Und er bringt auch Frucht, und seine Blätter welken nicht. In irgendeiner Weingegend haben sie einmal einen Weinstock ausgegraben, der hatte Wurzeln bis 8 Meter Tiefe. Unglaublich, aber wahr. Da holt er seinen Saft heraus. Und so sollen wir gegründet sein in Jesus Christus. Und dann die Vielfalt der Blumen. Das ist doch einfach original göttlich, dieser Duft und diese Farben in ihrer Pracht. Das kann man überhaupt nicht so nachmachen. Jesus hat das in der Bergrede gesagt und Sie haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Seht die Lilien auf dem Feld. Und dann der Vers 3. Die Lerche schwingt sich in die Luft. Und das Täublein fliegt aus seiner Gruft. Ich würde sie am liebsten einmal mitnehmen, hinaus aufs Land an einen Sommermorgen zwischen 4 und 8. Die Vögel machen ein Konzert. Manchmal wird's einem fast lästig. Und sie singen ohne Eintritt und ohne Gage, singen sie so selbstlos ihr Lob in den Tag hinein für ihren Schöpfer. Aber eigenartig, so um den 15., den 30. Juni herum, verstummen die meisten Vögel, da hört das Konzert auf. Und noch keiner ist dahinter gekommen, warum das so ist. Haben Sie sich schon einmal überlegt, warum Menschen, vor allem ältere Menschen, Vögel im Wohnzimmer halten, im Käfig? Sie möchten in ihre Einsamkeit ein wenig Schöpfung, ein wenig Freude hineinbringen durch diesen Gesang der Vögel. Da wird der Lobgesang der ganzen Schöpfung sich hörbar. Und das trifft unser Herz und das tut uns gut. Und dann im Herbst dieser geheimnisvolle Zug in den Süden. Diese kleinen Dinger, die ein paar Gramm wiegen, fliegen lange, lange Tage ihrer Wahlheimat entgegen. Aber sie kommen wieder. Sie kommen wieder. Psalm 84, der Vogel hat ein Nest gefunden. Und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Ja, die Vögel, sie können auch für uns ein Bild sein. Haben wir dieses Heim, dieses Nest gefunden? Wo ziehen wir hin? Ist der Mensch nur ein wandernder Zigeuner im All? Oder treibt ihn diese Sehnsucht in seinem Sommerspaziergang heim ins Vaterhaus? Jetzt singen wir Vers 4 bis 7.
Thank you.
Wir könnten jetzt ganz kritisch hinterfragen, also lieber Herr Pfarrer Gerhard, wir leben in einer anderen Zeit, das zählt heute nicht mehr. Diese Idylle, naja, im Schwarzwald irgendwo, in Hohenlohe ein bisschen, heute beschäftigen uns andere Themen. Auch die Schwelblein sind weniger geworden. Schlammschlacht an der Elbe, der Urwald wird abgeholzt. Die Umwelt ist im Sterben, das interessiert uns heute. Und die Bächlein sind begradigte Flüsse, obwohl sie heute wieder mit viel Geld renaturiert werden. Und die Hirten, die lehnen nicht mehr friedlich auf ihrer Schippe, die sitzen auf dem Bulldog. Also passt denn das alles noch in unsere Zeit hinein? Und so ganz so schlimm wie bei ihm. Aber hören Sie, als Paul Gerhard dieses Lied dichtete, da ist gerade der 30-jährige Krieg zu Ende. Verwüstung, Gräuel, Verödung. Deutschland lag in Trümmern wegen eines Religionskrieges. Diese gute alte Zeit, sie war gar nicht immer so schön. Da war gar nicht so viel Zukunft. Und doch klingt aus allem heraus eine Sehnsucht nach Harmonie, und nach Einfachheit, nach Ganzheit. Nach Ganzheit. Vers 6, es regt sich überall die Bienlein. Die fliegen im Akkord, und das ist wirklich so. Ein emsiges, fleißiges Völklein. Und so fleißig können auch Menschen sein. Wir Schwaben ganz besonders. Aber ohne Gott und seinen Segen ist ja alles nichts. Kennen Sie den Spruch noch auf dem roten Banner in der LBG? Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und der Pfarrer Brüsewitz, den hat er so geärgert, er hat einen falschen Weg gewählt, er hätte sich nicht verbrennen müssen. Aber das war die Devise der DDR damals, ohne Gott und Sonnenschein. Und ohne seinen Segen ist alles nichts. Das beste Leben nichts, das beste Schaffensleben ist dann Käse. Wir sollen und dürfen gerne schaffen. Aber nur Arbeit war sein Leben, über meiner Todesanzeige wäre mir zu wenig. Das ist die Inschrift. Sie kennen diesen Spruch für einen Ackergaul. Wir erkennen heute vielleicht viel mehr den Wert der Arbeit bei 4 Millionen Arbeitslosen. Dass Arbeit auch ein Segen sein kann und nicht nur ein Fluch. Und ein Arbeitsleben so gesehen ist dann nicht Last, sondern ich darf. Ich kenne so viele Menschen, die an den Rollstuhl gefesselt sind oder alt geworden und gerne arbeiten würden und nicht mehr dürfen oder nicht mehr können. Danken wir mehr, dass wir es dürfen und noch können, wenn wir Gelegenheit dazu haben. Ja, unser fleißiges Arbeitsleben und was wir erschafft haben, aber es gilt, mit Gott fange ich die Arbeit an. Mit Gott nur geht es glücklich fort. Und das ist mehr wie ein gut gefülltes Konto, mehr wie 2 Autos und 2x Urlaub im Jahr. Ich wollte das Ihnen so deutlich sagen, vor allem uns Schwaben. Ja. Vers 7. Der Weizen wächst mit Gewalt. Übrigens auch das Unkraut. Das kann sich durch den Asphalt durchdrücken. Das hält man fast nicht für möglich. Ich erinnere mich an eine Idea-Karikatur vor einigen Jahren. Da waren 2 vollgefüllte Ernteanhänger abgebildet und die Bauersleute knieten davor und haben gebetet: Herr, du hast uns nun eine reiche Ernte geschenkt. Auch, dass wir einen guten Preis erzielen oder dass wir es überhaupt losbringen. Das ist ja unser Problem, das wir haben. Der Weizen wächst mit Gewalt. Und das wird so bleiben, solange die Erde steht. Wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir danken sehr oft zu Hause, dass wir genug zu essen haben, den Frieden, ein Dach über dem Kopf. Was für einen treuen und verlässlichen und freigebigen Gott haben wir. Und das bleibt bei uns gegen alle Angst, gegen alle Zerstörung der Erde. Da wollen wir daran festhalten. Der Weizen, die Versorgung. Und nun lesen wir den Vers 8, bitteschön.
Ich selber kann und mag nicht ruhen. Des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen.
Dankeschön. Wir haben begonnen, geh aus mein Herz und suche Freud. Und dieser Spaziergang durch die Natur endet mit einem Lobgesang, aus meinem Herzen rinnen. Nun schauen wir ein wenig in das Leben von Paul Gerhard hinein. Er wurde 1607 in einem bäuerlichen Dorf in Gräfenhainichen geboren, das ist in der Nähe von Wittenberg. Und er hat das so erlebt in seiner Kindheit, wie er das auch besingt, die Felder, die Gärten. Und diese Urerfahrungen haben ihn nie im Stich gelassen, auch nicht in seiner Zeit, als er dann Hofprediger in Berlin war. Aber mit 15 Jahren ist er dann an die sächsische Fürstenschule nach Grimma. Das ist ein berühmtes Internat gewesen, da ist er dann eingeladen worden. Und da ging's rau zu. Ungeheizte Räume, klösterliches Leben, in der Kutte gekleidet, unbarmherzig lernen den ganzen Tag. Sein älterer Bruder hat das nicht ausgehalten, der ist abgehauen, aber er hat das irgendwie durchgehalten. Und am Ende steht in seinem Entlassungszeugnis, er ist von nicht geringer Begabung, beweist Fleiß und Gehorsam. Auch seine lateinischen Verslein sind erträglich. Dann hat er Theologie studiert in Wittenberg. Und Wittenberg war damals die Hochburg des Luthertums, des orthodoxen Luthertums. Da hätte man können viel mehr draus machen, aber diese angehenden Theologen wurden darauf getrimmt, all ihren theologischen Sachverstand zu verwenden gegen die Papisten und gegen die Reformierten. Da wurde kräftig gekämpft. Und der Konfessionskampf, das war Glaubenskrieg. Und da ist er, und er lebt da nun 15 Jahre in Wittenberg, ein ewiger Student, ein schwerlebiger Zauderer. Der 30-jährige Krieg wildert immer mehr aus. Einmal geht er Ostern in sein Heimatdorf zurück, ist gerade 30 Jahre alt. Der Ort liegt in Trümmern, Kirche, Schloss, die elterliche Wirtschaft, der Bruder mit 31 an Pest gestorben. Und diese schöne Schöpfung, die er besingt, die wird durch Menschenhand in Schutt und Asche gelegt. Und er hat erfahren, dass einer des anderen Wolf ist und zugleich der Feind, der Ausbeiter und der Zerstörer der Natur. Ihr vormals schönen Felder mit frischer Saat bestreut, jetzt aber lauter Wälder und dürre Wüsteheit. Ihr Gräber voller Leichen, so singt Paul Gerhard. Und immer wieder ringt er, sich zum Gottvertrauen und Christusfrieden im Heiligen Geist durch. Mit 44 erst bekommt er seine erste Pfarrstelle, lässt sich in Berlin examinieren, wird dann Propst in Mittenwalde. Es ist zwar in der Zwischenzeit Frieden, aber das Land ist ausgezehrt, die Felder zerstampft, die Seuchen breiten sich aus. Seine Gartenbegeisterung ist wohl mehr Wunsch wie Wirklichkeit. Und dann heiratet er eine Anna Maria aus dem Haus Berliner Berthold. Berliner Haus Berthold. Er 48, sie 32. Und wieder fragen wir, warum so spät? Der ewige Zauderer. Die erste Tochter Elisabeth stirbt nach 8 Monaten. Weitere Kinder müssen im Lauf der Jahre ins Grab gelegt werden. Wiege und Sarg ganz eng beieinander. Verstehen wir, dass ein so sonniger Sommergesang von Dutzenden von Kreuz- und Trostliedern begleitet ist, in denen das Singen zum Ringen mit der Liebe Gottes wird? Mit 50 Jahren wird der dritte Pfarrer in St. Nikolai in Berlin. Er hat auch ein bisschen mehr Geld. Seine Dichtungszeit ist fast abgeschlossen, nur 133 Lieder. Er hat dort 5 arbeitsreiche Jahre gehabt. Und dann hat ihm der fromme Kurfürst Friedrich Wilhelm I., das war ein Preuße, ein toller Mann, gläubig, der hat gesagt, ich will endlich genug haben mit diesem Streit zwischen Reformierten und Lutheranern. Die sollen zusammenspannen. Toleranz war angefragt, Kirchentoleranz, das war sein Ziel. Und was nun viele gemacht haben, Paul Gerhardt hat es nicht gemacht. Er, der völlig unpolitisch war, wurde auf einmal zum größten Vorstreiter der orthodoxen Lutheraner. Und nun hat er im Hintergrund den souveränen Landesfürsten gehabt, der geschoben hat, ich will das. Und er hat gesagt, ich will das nicht. Dann gab es die Unterschriftenaktion der Gemeinde. Und er durfte als einziger Pfarrer, musste er dieses Toleranzedikt nicht unterschreiben. Es war ihm immer noch zu wenig, er hat weitergekämpft. Ein geradezu tragischer Konflikt dieser beiden großen Männer in der Geschichte, dieser große Kurfürst, dem sein Lieblingslied gewesen sein soll, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Und Paul Gerhardt kämpft weiter gegen den Kurfürsten und es bleibt dem nichts anderes übrig, als den Paul Gerhardt zu entlassen. Er wird dann abgeschoben nach Lübben, das ist da im Osten etwas. Er singt ab dieser Zeit auch nicht mehr. Da stirbt auch seine Frau, 5 Kinder. Nur noch der 6-jährige Paul Friedrich ist am Leben. Was lernen wir daraus? Es gibt einen guten Kampf fürs Evangelium. Aber irgendwann muss man auch wissen, wo das Kämpfen aufhört, wo man ein bisschen breiter sein muss. Und wie viele Grabenkämpfe haben wir in den Kirchen und wegen der Theologie schon gehabt? Und dann lebt er in Lübben, unauffällig, müde und matt und stirbt mit 69 Jahren. Nur ein einziges Bildlein ist in der Sakristei von ihm erhalten geblieben. In der Amtstracht ein mildes Gesicht mit einem leichten Bärtchen unter Unterschrift. Ein in Satans Sieb gesichteter Theologe. Ich denke, wir hören nun mit ganz anderem Herzen und Ohren auf den Sommergesang von Paul Gerhardt. Und jetzt singen wir die Verse 9 bis 11. Der Paul Gerhard, der hat das Sterben erlebt. Er hat das mitbekommen wie ein Hiob. Das ist seine Lebenserfahrung, dass das Leben eines Menschen kurz ist und unnütz verbracht, wenn es sich nicht der Ewigkeit entgegenstreckt. Ihr Lieben, was ist dieses Leben? Dieser herrliche Sommerspaziergang, unser Lebensspaziergang, leichtfüßig, gedankenlos, ohne Gott, bis in unser hohes Alter hinein, bis es dann zu spät ist. Wir können es anders haben mit Jesus Christus. Das alles, was wir von ihm gehört haben, das soll zur Schöpfung, zur Neuschöpfung in Jesus Christus verlocken. Ist jemand in Christus, dann ist das Alte, dieses Sterbliche, das er besingt, vergangen. Dann ist Neues in unserem Leben geworden. Und nun wendet sich dies alles wieder der Zukunft zu, was er hier zuerst gesungen hat. Ach, es ist hier so schön. Wie wird es erst im himmlischen Garten sein? Wie wird es da erst klingen? Die Chöre, die Posaunen und Singchöre, sie werden den Vogelgesang, und wenn er noch so schön ist, übertönen. Das ist eine notvolle Spannung, die wir aushalten müssen. Auf dieser armen Erde, in diesem Jammertal und dagegen dort, dieses Hiersein und im Glauben das Annehmen und sich darüber freuen, dieses Hier und Jetzt und auch manchmal in der Diskussion das nicht beweisen können. Diese Dimension der Hoffnung und der Ewigkeit, die unser stärkstes Pfand ist, dass wir Christen haben und gleichzeitig auch ganz schön angreifbar gegenüber solchen, die das nicht glauben möchten. Aber, liebe Gemeinde, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Daran wollen wir festhalten. Vers 12 lesen wir wieder.
Doch gleichwohl will ich, weil ich noch hier trage dieses Leibes Joch, auch nicht gar stille schweigen. Mein Herz soll sich fort und fort an diesem und an allem Ort zu deinem Loben neigen.
Plötzlich bleibt der Dichter noch einmal stehen. Er kehrt zurück vom Dort zum Hier, vom Später zum Jetzt. Ja, Menschen sterben, und wenn es so weitergeht, die Natur mit. Und trotzdem gilt für einen Christen, mein Herz soll sich fort und fort an diesem und an allem Ort, und mag er noch so böse sein und notvoll, zu deinem Lobe neigen. Wir singen gleich weiter, ich bin mit der Zeit etwas hinten dran, die Verse 13 bis 15.
Thank you.
Hilf mir und segne meinen Geist. Liebe Gemeinde, das Loben kommt nicht von allein. Wir brauchen unseren Herrn dazu, der uns die Augen öffnet, dass wir über der Natur und über unserem Leben und über allem ihn immer und neu loben können. Und da möchten wir doch auch selber bitten, dass die Freude am Herrn ein klein wenig sichtbar wird. Dass aus von unserem Leben eine positive Ausstrahlung kommt. Ein freundliches Wort, ein Besuch, der dem anderen gut tut. Wissen Sie, und das alles gelingt nicht, wenn wir es gezwungenermaßen machen. So, ach ja, jetzt muss ich den Hausbesuch machen. Und da kommt diese Type, die mir so gar nicht liegt. Und da muss ich ja fröhlich sein. Die Dankbarkeit gegenüber unserem Herrn und seinen geistlichen Gaben, die er mir schenkt, ist das beste Vitamin, dass wir dem anderen frei begegnen können. Es ist auch das beste geistliche Vitamin gegen Neid, gegen innere Verelendung und gegen die Sorgen. Wir kreisen uns ja am liebsten immer um uns selber. Aber Dankbarkeit ist der Schlüssel, man sagt so gerne in der Industrie, zum Erfolg, zum geistlichen Erfolg die Dankbarkeit. Mach aus meinem Leben einen guten Garten. Das soll unsere Bitte sein. Wissen Sie, und wie oft möchten wir so missionarisch sein und nehmen uns das vor? Und dann kommt ein neuer oder ein neues Ehepaar in die Gemeinde. Ich weiß, bei Ihnen ist das anders. Aber alle laufen dran vorbei und der geht hinaus und keiner hat ihn richtig begrüßt. Kein freundliches Wort. Und dann vor allem, dass ich selber in meinem eigenen Garten leben kann. Mich annehmen, von Gott her annehmen, weil ich in Jesus Christus angenommen bin. Paul Gerhard hat ein riesiges Finale. Die Hoffnung der Christen, erwähle mich zum Paradies. Liebe Gemeinde, Gott hat uns in Jesus Christus schon erwählt. Wir dürfen nur noch Ja sagen zu dieser Erwählung, wenn wir wollen. Das ist die königliche Freiheit von uns Christen. Aber dann heißt es für uns, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Liebe Gemeinde, der Sarg, die Totenglocke sind nicht das Ende unseres Lebens, sondern der Anfang, der Beginn des großen Neuen in Gottes ewigen Garten. Wäre das ein Ziel für Sie und für mich? Amen.
Ich möchte gleich mit uns beten und bitte Sie, dass Sie sich erheben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Grund aller Freude bist. Und wir freuen uns darauf, einmal in deinem Garten ewige Freude zu haben. Und Herr, wie wird das sein, wenn wir dich schauen dürfen? Wir danken dir für diese große Verheißung. Und halte du uns fest. Und wir wollen unseren Lebensspaziergang an deiner Hand gehen. Und geh auch du da voran, wo es dunkel wird und holprig. Und nimm uns bei der Hand, wenn Krankheit und Nöte überhand nehmen. Und öffne uns immer wieder neu unsere Augen, dass wir dich erkennen. Wir möchten dich besonders für die Einsamen und Verzweifelten bitten. Auch für die Trauernden, für die Betroffenen und für die Helfer entlang der Elbe. Und lass sie erkennen, dass Katastrophen nicht das Aus sind, sondern auch Warnungen und Heimsuchungen von dir. Und Herr, so viele sind unterwegs in den schönsten Wochen dieses Jahres. Es finden so viele Freizeiten statt. Schenke du deinen Geist, der Menschenherzen öffnet und auch Neuanfänge schenkt. Wir wollen dich auch herzlich um Bewahrung bitten auf den Straßen. Und Herr, lass diese Sommerzeit auch dazu Anreiz sein für uns,
dass es Schöneres gibt, noch Schöneres auf dieser Erde, als das, was unsere Augen sehen. Und Herr, wir legen dir unser Leben, das unserer Gemeinde und Kirche und unseres Volkes in deine Hände im Vertrauen darauf, dass du uns hältst mit einem starken Arm und auch einen Neuanfang schenkst. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen und gesegneten Sonntag. Und wenn Sie einmal Lust und Zeit haben, dann besuchen Sie uns in Vlacht auf dem CVM-Platz. Da gibt es jeden Sonntag Kaffee und Kuchen. Und dann können Sie das alles genießen, was Paul Gerhardt Ihnen vorgesungen hat. Wir bitten Gott um seinen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.